dass viele Menschen mittlerweile echt auch belastet sind durch globale Krisen, also emotional belastet sind. Und im Umgang mit negativen Emotionen, sei es Wut, Trauer, Angst, Schuld, Scham, ja, wir natürlich immer verschiedene Möglichkeiten haben, mit diesen Emotionen umzugehen. Wir können es entweder verdrängen oder kleinreden oder wir können sagen, okay, jetzt müssen wir was tun. Und je eher wir halt Handlungsoptionen für uns sehen, die uns das Gefühl geben, boah, da könnte ich auch wirklich wirksam etwas tun, desto eher werden wir eben aktiv und desto eher kommen wir in so ein handlungsorientiertes Coping, anstatt dann eben zu sagen, ach, es ist doch eh schon alles zu spät oder ich kann nichts bewirken oder die anderen müssen erstmal.
Und damit hallo und willkommen zurück beim Climaware Podcast. In dieser zweiten Folge der dritten Staffel möchte ich euch das Kernkonzept meines Buchs Hoch die Hände Klimawende noch einmal näher bringen, den Klimahandabdruck. Wahrscheinlich habt ihr inzwischen schon mal vom Handabdruck als Ergänzung zum bekannten CO2-Fußabdruck gehört. Auch hier im Podcast ist der Begriff ja schon ein paar Mal gefallen. Aber in dieser Folge soll es noch einmal ausführlich um das Konzept gehen. Wenn euch der Handabdruckansatz also noch nicht ganz klar ist oder ihr noch auf der Suche nach Tipps und Tricks seid, um euren ökologischen bzw. Klimahandabdruck zu vergrößern, dann seid ihr hier genau richtig. Als Interviewgäste habe ich uns diesmal die Handabdruckexpertin Marie Heidfeld von der NGO German Watch und den Nachhaltigkeitsberater Daniel Obst von der Agentur 2020 vors Mikrofon geholt. Mit ihrer Hilfe werdet ihr am Ende dieser Folge hoffentlich mit Mut, Zuversicht und vor allem Selbstwirksamkeit ins positive und wirkungsvolle Klimahandeln kommen können. Seid ihr bereit? Dann geht's los. Bevor wir über den Klimahandabdruck sprechen, müssen wir noch einmal über die Probleme des CO2-Fußabdrucks reden. Denn wenn wir den Mythos des übermäßigen Fokus auf unsere individuellen CO2-Fußabdrücke entlarven, können wir die Handabdruckperspektive noch besser verstehen und einnehmen. Grob zusammengefasst besteht die Problematik des Fußabdruckfokus auf zwei Ebenen. Erstens auf emotionaler Ebene. Die Betonung des individuellen CO2-Fußabdrucks ist nämlich ein negatives Framing unserer persönlichen Handlungsoptionen im Kampf gegen den planetaren Klimanotstand. Dabei geht es bekanntermaßen darum, wie viele Treibhausgasemissionen bzw. welchen Schaden man mit seinem Lebensstil anrichtet. Man fühlt sich also automatisch defizitär. Dabei verursacht so gut wie jede alltägliche Handlung in der Welt von heute Treibhausgasemissionen. Da sind schlechtes Gewissen und Klimascham vorprogrammiert. Und weil wir Menschen schlechtes Gewissen, Scham und Schuldgefühle äußerst unangenehm finden und partout nicht spüren wollen, nutzen viele Leute fadenscheinige Klimaausreden oder geben sich mit kosmetischen Symbolhandlungen zufrieden. Wahrscheinlich habt ihr schon oft Sätze gehört wie: Ja, ich fahre mit dem Auto zum Einkaufen, aber dafür habe ich einen Jutebeutel dabei und kaufe Bio. Oder: Okay, ich fliege in den Urlaub, aber wir trennen ja zu Hause den Müll. Und wer trotzdem versucht, sich wirklich konsequent klimafreundlich zu verhalten, merkt schnell, wie aufwendig das in den gegenwärtigen gesellschaftlichen Strukturen ist. Oftmals sind die Standardoptionen und die günstigeren verfügbaren Alternativen die klimaschädlicheren. Zum Beispiel beim Reisen, der Mobilität auf dem Land oder beim Einkaufen. Man läuft sozusagen eine schiefe Ebene bergauf. Und das kann auf Dauer sehr frustrierend sein. Das führt uns zum zweiten großen Problemfeld des CO2-Fußabdruckfokus, die frustrierende, eingeschränkte Wirkung. Auf nahe Null kann man seinen Fußabdruck nämlich ohnehin nicht reduzieren. In einem Industrieland wie Deutschland ist für die allermeisten Menschen, die noch ein normales Leben führen wollen, bei einem Treibhausgasausstoß von ca. 5 Tonnen pro Jahr Schluss. Das heißt, selbst mit großer individueller Anstrengung ist der persönliche Fußabdruck noch immer zu groß. Das verdeutlicht, dass es nicht länger ausreicht, hier auf Plastiktüten zu verzichten, dort mal die Heizung runterzudrehen oder das Licht auszuschalten, sonntags mit dem Rad zur Bäckerei zu fahren und im Supermarkt ein bisschen umweltfreundlichere Produkte einzukaufen. Unter anderem der Weltklimarat IPCC und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen schreiben: nur noch ein systematischer, struktureller Wandel unserer Wirtschaft und Infrastruktur kann uns im kleinen, verbleibenden Zeitfenster auf null Emissionen bringen. Da hilft nicht mehr Kleckern mit privaten Öko-Konsumtipps, sondern nur noch Klotzen mit kollektivem Engagement, welches zu strukturellen und nachhaltigen Veränderungen führt. Das heißt, wir müssen uns Gruppen anschließen und gemeinsam dazu beitragen, die großen Stellschrauben in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu bewegen, statt uns allein im privaten Konsum klein-klein zu verlieren. An dieser Stelle möchte ich einmal ausdrücklich betonen, natürlich ist es gut und richtig, sich im privaten Leben klimafreundlicher zu verhalten. Und es ist auch notwendig. Denn nur mit individuellen Verhaltensänderungen werden wir diese globale ökologische Megakrise nicht lösen. Ohne aber auch nicht. Vor allem bei den drei Fußabdruck-Big Points, also Mobilität, Ernährung und Energieverbrauch für Heizung und Strom zu Hause, ist bei vielen Menschen noch buchstäblich Luft nach oben. Hier kann man in vielen Punkten selbstbestimmt und vorbildhaft vorangehen und somit letztlich zu nachhaltigeren sozialen Normen beitragen, dass es zum Beispiel normal und cool wird, häufiger vegan zu essen. Und ökologische Schritte im Alltag haben ja auch viele positive Nebeneffekte für einen selbst, beispielsweise besseres Wohlbefinden und bessere Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit, wenn man mit dem Fahrrad statt Auto zur Arbeit pendelt, oder Entschleunigung und konzentriertes Arbeiten im Zug, oder geringere Energiekosten durch Energiesanierung, Wärmepumpe und Solarstrom zu Hause. Das Kernproblem ist jedoch, ohne die ergänzende Handabdruckperspektive führt der alleinige Fokus auf den persönlichen CO2-Fußabdruck zu einer gefährlichen Individualisierung und Entpolitisierung der Klimakrise, die ja vor allem kollektiver und politischer Natur ist. Ohne Handabdruckbewusstsein nehmen sich zu viele Menschen als passive KonsumentInnen des Wirtschaftssystems wahr, statt sich als aktive BürgerInnen der Demokratie zu begreifen. Und diese Ablenkung von der Politik ins Private und von Produzenten hin zu uns EinzelverbraucherInnen wurde und wird gezielt von Interessensgruppen und Konzernen fossiler Energieträger gefördert und ausgenutzt. So war es die britische Erdölfirma BP, die den CO2-Fußabdruck ab 2004 im Zuge einer hunderte Millionen Dollar teuren Marketingkampagne bekannt gemacht hat und auch einen der ersten CO2-Fußabdruckrechner der Welt veröffentlichte. Ich denke, damit ist klar, wie sehr wir den Handabdruck als Ergänzung zum Fußabdruck brauchen. Denn nur in der Kombination aus Fußabdruckverkleinerung und Handabdruckvergrößerung hat das persönliche Klimaschutzengagement Hand und Fuß. Marie Heidfeld von der NGO Germanwatch führt das weiter aus.
Bei Germanwatch verstehen wir unter dem ökologischen Handabdruck drei Dinge. Erstens eine positive, handlungsmotivierende Perspektive auf Handlungsoptionen statt den erhobenen Zeigefinger. Zweitens Strukturveränderungen statt Konsumtipps. Und drittens Wirksamkeitserwartung statt Resignation. Ich würde das gerade kurz ausführen, was wir damit meinen. Also positive, handlungsmotivierende Perspektive deswegen, weil der Fußabdruck ja dir immer sagt, was sollst du nicht tun, was sollst du weniger tun. Und der Handabdruck steht eben dafür, was du Gutes in der Welt hinterlassen kannst. Strukturveränderungen statt Konsumtipps, das ist so ein bisschen der Kern von dem, was wir bei Germanwatch weiterentwickelt haben in dem Konzept des Handabdrucks. Und zwar zu gucken, was ist denn eigentlich in meinem Umfeld, was gibt es da für Strukturen, für Rahmenbedingungen an meinem Arbeitsplatz oder in meiner Hochschule oder in meiner Kommune, in meinem Verein. Und wo kann ich da Veränderungen anstoßen, sodass nachhaltiges Verhalten eben für mehr Menschen leichter wird, ne? Also es gibt ja ein total vergrößertes Wirkpotenzial auch von dem, was wir mit unserem Handabdruck verändern können. Und das führt mich eigentlich auf diesen dritten Punkt mit Wirksamkeitserwartung statt Resignation. Im Anbetracht eben von globalen Krisen, die viele Menschen mittlerweile auch ja ein bisschen ratlos und verzweifelt zurücklassen, ist der Handabdruck auch auf so psychologischer, emotionaler Perspektive ja eine schöne Alternative, weil er uns eben darin bestärken kann, dass wir einen Unterschied machen können, weil wir dadurch sehen, okay, es ist eben nicht egal, was ich mache. Ich kann mit meinem Handabdruck tatsächlich etwas bewirken, was nicht im Rauschen untergeht. Und das kann einfach auch Zuversicht fördern.
Musik Kurz gesagt geht es beim Handabdruck also um die Frage, wie kann ich zum Multiplikator für klimafreundliches Verhalten werden? Wie kann ich meine Zeit, Talente, Kontakte, mein Geld, meinen Job und meine politische Stimme dafür einsetzen, um die Strukturen in meinem Umfeld oder gar der gesamten Gesellschaft so zu verändern, dass umweltfreundliches Verhalten für möglichst viele Menschen einfacher, günstiger oder sozial attraktiver wird? Den Klimahandabdruck definiere ich in meinem Buch Hoch die Hände Klimawende dann als die CO2-Fußabdruckverkleinerung, die man bei seinen Mitmenschen bewirkt. Das heißt, die Menge an Treibhausgasen, die man durch sein Handeln gesamtgesellschaftlich reduziert. Wer zum Beispiel in seiner Nachbarschaft dafür sorgt, dass auf der Straße ein neuer Radweg entsteht, vereinfacht es ja seinen NachbarInnen, sich einfacher, gesund und klimafreundlich mit dem Rad von A nach B zu bewegen. Die CO2-Fußabdruckreduktionen der nun häufiger radelnden NachbarInnen ist dann meine Klimahandabdruckvergrößerung. Der Klimahandabdruck fußt also auf dem allgemeinen Handabdruckkonzept für sozial und ökologisches Handeln von Germanwatch. Ursprünglich stammt der Begriff jedoch aus einer überraschenden Quelle, wie uns Marie erklärt.
Ja, wir haben den Handabdruck bei Germanwatch aufgegriffen von der indischen NGO Center for Environment Education. Die haben auch die Frage gestellt, was können wir denn dem Fußabdruck für ein positiveres Symbol, was für Handlungsoptionen steht, entgegenstellen. Und da haben sie es ausgeschrieben wie so ein Wettbewerb. Und die Geschichte ist, dass Sriya, ein 10-jähriges Mädchen aus Indien, eben dann den Handabdruck als Symbol eingereicht hat. Der Fokus lag und liegt hier beim CEE vor allem auf diesem positiven, handlungsmotivierenden Framing, das sie dem Fußabdruck gegenüberstellen wollen. Diese Erweiterung mit dem Fokus auf strukturverändernde Handlungsoptionen, das ist dann unsere Ergänzung bei Germanwatch gewesen.
Ja, danke Marie. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele der Zuhörenden, wie sie ihren Handabdruck oder Klimahandabdruck vergrößern können. Kannst du uns dazu mal ein anschauliches Beispiel geben? Dann wird das Konzept wahrscheinlich auch noch klarer.
Ja, ich würde gerne zwei Beispiele nennen, wie man seinen Handabdruck vergrößern kann. Das eine ist im Kontext Schule oder Hochschule und im Themenfeld nachhaltige Ernährung. Während man seinen Fußabdruck dann eben in dem Kontext klar verkleinern kann, indem man sagt, ja, ich versuche mich selber vegetarischer oder vegan zu ernähren, ich ernähre mich bio, regional oder saisonal, ist das Wirkpotenzial natürlich viel größer, wenn man sich anschaut, was wird denn eigentlich in meiner Schule oder meiner Hochschule, was werden da für Menüs angeboten, wie nachhaltig sind die? Und sich dann eben dafür einzusetzen, dass das Standardangebot in der eigenen Schulkantine oder Mensa eben ein nachhaltiges, wie gesagt, zum Beispiel vegetarisches, bio oder regionales, im besten Fall alles, Angebot ist. Und beim Handabdruck kann man immer überlegen, wie lässt sich das jetzt noch upscalen, also vielleicht das Wirkpotenzial nochmal vergrößern. Und da wäre eine Idee in dem Fall, sich für ein Schulspeisegesetz im eigenen Bundesland einzusetzen. Das gibt es in Deutschland zum Beispiel schon in Bremen. Ursprünglich kommt die Idee aus Brasilien. Und in so einem Schulspeisegesetz wird eben festgelegt, dass ein bestimmter Anteil der Lebensmittel, die eben in der Schule oder teilweise in allen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt, das ist auch noch eine Möglichkeit, dass ein bestimmter Anteil dann eben regional, saisonal, bio und oder vegetarisch sein soll. Und das ist dann meistens so ein Zielwert, auf den dann hingearbeitet wird bis zu einem gewissen Jahr, zum Beispiel in 3 Jahren. Ein zweites Beispiel, Handlungsebene Arbeitsplatz und das Themenfeld nachhaltige Finanzen. Und auch hier ist das Wirkpotenzial natürlich unglaublich viel höher, wenn ich eben in meinem Arbeitsplatz oder auch in meiner Kirchengemeinde, in der Hochschule nachschaue, wo werden eigentlich Gelder investiert oder angelegt und gibt es da Nachhaltigkeitskriterien. Und besonders charmant finde ich auch die Idee, bei der betrieblichen Altersvorsorge, die am eigenen Arbeitsplatz vorgesehen ist, zu schauen, ob es da Nachhaltigkeitskriterien gibt und das eben anzuregen.
Super, danke für die zwei Beispiele, Marie. Wenn der Handabdruckfunke jetzt auf unsere Zuhörenden übergesprungen ist und sich jetzt einige von Ihnen fragen, wie Sie persönlich ins Handabdruckhandeln kommen bzw. ein eigenes Handabdruckprojekt starten können, was würdest du ihnen raten? Wie geht man am besten vor? Was sind nach der Motivation und dem Entschluss die konkreten Next Steps?
Ja, für alle, die jetzt überlegen, wie sie ihren eigenen Handabdruck vergrößern können, habe ich 4 Fragen, die ihr euch stellen könnt, um so ein bisschen zu eurem eigenen Handabdruckhebel zu kommen. Das ist erstens, wofür brennst du? Also was sind deine Herzensthemen? Es ist eben nachhaltige Mobilität oder Ernährung, Energie, eher ein soziales Thema wie Partizipation oder sind es nachhaltige Finanzanlagen. Fang da an, wo du das Gefühl hast, das motiviert dich, das bewegt dich. Dann die zweite Frage, in welchem System bist du eigentlich Teil und wo kannst du dir vorstellen, wirklich auch Veränderungen zu bewirken, weil du vielleicht EntscheidungsträgerInnen kennst oder zumindest weißt, wie Entscheidungen getroffen werden und genau, wo du dann auch vielleicht eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit für dich siehst. Und das kann eben, wie gesagt, der Arbeitsplatz oder der Verein, die Hochschule, die Religionsgemeinschaft oder deine Stadt oder deine Kommune sein. Die dritte Frage ist, was könnte dein Veränderungshebel sein? Das ist wahrscheinlich oft die schwierigste und deswegen werde ich gleich auch noch ein paar Tools nennen, die euch dabei vielleicht helfen können. Also, was veränderst du, was willst du verändern, um nachhaltiges Verhalten für mehr Menschen dort leichter zu machen? Also veränderst du zum Beispiel die Standardoption von fossilem zu erneuerbarem Strom beim örtlichen Stromanbieter? Willst du dich dafür einsetzen zusammen mit deiner Kommune? Oder geht es darum, ja, ein Panel zusammenzustellen an deinem Arbeitsplatz mit Menschen, die vielleicht an anderer Stelle schon Nachhaltigkeitskriterien für die betriebliche Altersvorsorge in ihrem Unternehmen umgesetzt haben und bringst da verschiedene Leute an einen Tisch zusammen mit den EntscheidungsträgerInnen? Oder organisierst du eine Petition oder machst erstmal eine Umfrage bei dir an der Hochschule? Also was ist der Hebel, mit dem du irgendwie versuchst, was anzustoßen? Und zuletzt ganz wichtig, mit wem tust du dich zusammen? Such dir Verbündete. Ganz besonders wirksam ist es auch mit unerwarteten Verbündeten vielleicht, sich zusammenzutun, die dann den Gesprächspartner überraschen und umso mehr überzeugen. Gute Beispiele von woanders sich anzuschauen, also wo an anderen Ecken oder Enden von Deutschland oder anderen Ländern Menschen Ähnliches umgesetzt haben, sich mit diesen Menschen vielleicht auch in Kontakt zu begeben, die einzuladen zu Gesprächen und möglichst früh auch alle Beteiligten an einen Tisch zu holen.
Maries vier Fragen und Tipps zu einem eigenen Handabdruckprojekt beziehen sich insbesondere auf die Freizeit bzw. unbezahlte Arbeitszeit. Und zu Recht denken sich dann viele vielbeschäftigte Menschen, puh, der Alltag ist sowieso schon herausfordernd und voll genug. Und da soll ich jetzt auch noch Zeit frei machen für ein Handabdruckengagement. Hier bieten sich zwei Wege an, um trotz vollem Terminkalender mehr zu bewegen als nur mit der Reduktion seines persönlichen Fußabdrucks. Erstens kann man eine monatliche Spendenmitgliedschaft bei einer Umweltorganisation, Klimainitiative oder Aktivismusgruppe einrichten. Das ist mit wenigen Mausklicks getan und vergrößert den eigenen Handabdruck anschließend automatisch und ganz nebenbei. Und zweitens kann man seinen Beruf unmittelbar zur Lösung der ökologischen Krisen einsetzen. Das ist ein ziemlich großer Hebel. Und immer mehr Menschen nehmen sich die Worte des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres zu Herzen. Arbeitet nicht für Klimazerstörer. In der Hinsicht berufliche Handabdruckvergrößerung ist mein Freund Daniel Obst ein echtes Handabdruckbeispiel, das ich auch in meinem Buch vorstelle. Er hat es geschafft, die Perspektive über seinen individuellen Konsumtellerrand zu weiten und seine Arbeitszeit durch einen Jobwechsel direkt zur Vergrößerung seines Handabdrucks einzusetzen. Aber hört selbst, wie er seine persönliche Nachhaltigkeitstransformation beschreibt.
Als ich auf meiner ersten Fridays for Future Demo war im Jahr 2019, wurde mir vor allem vor Ort noch klar, dass meine Kinder irgendwann selber im Fridays for Future Alter sein werden und mich dann fragen werden, hey Papa, du wusstest das ja alles, was hast du eigentlich gemacht? Und als mir dann klar wurde, dass Ökostromkunde und solche Dinge nicht ausreichen werden, dass es keine ausreichenden Antworten schlichtweg für die Tragweite des Themas sind, haben wir als Familie angefangen, alles Mögliche auf den Kopf zu stellen. In der Folge, da ist eben uns klar geworden, dass wir verschiedene Dinge verändern können als Familie. Wir haben damals tatsächlich zwei Autos gehabt, haben seit inzwischen 2,5 Jahren kein Auto mehr. Wir haben alles Mögliche verändert, was irgendwie selber Photovoltaikanlage auf dem Dach angeht, unsere Konsumentscheidungen, ob wir noch in Urlaub fliegen wollen oder nicht, all diese Dinge. Und dann war irgendwie, ja klar, das reicht aber am Ende immer noch nicht. Also natürlich, wir haben jetzt total viel gemacht und wenn das mal alle täten, wäre das total super. Aber es wird nicht genügen. Wir haben viel größere Dimensionen in dem ganzen Thema und vor allem viel größere, ja, Verschmutzer, könnte man sagen, viel größere Emissionstreiber, die wir als Einzelpersonen gar nicht beeinflussen können. Und dagegen wird sich das, was wir tun und verändern können, immer total klein anfühlen und de facto auch ganz klein sein. Und das war der Punkt, wo ich begriffen habe, es muss einen ganz anderen Hebel geben und der muss viel größer sein als das, was wir als Familie, was ich als Einzelperson tun kann. Und dann habe ich begonnen, danach zu suchen und habe dann in der Folge angefangen, darüber so einen Hobbyblog zu schreiben, den ich an Freunde und Familie und Bekannte und so weiter geschickt habe. In dem Zuge, dass ich mich ganz viel mit dem ganzen Thema beschäftigt habe und gelesen habe, bin ich eben auch über zwei Dinge gestolpert. Das eine war eine Zahl, 80.000 Stunden. Das ist ungefähr der Umfang unseres Arbeitslebens. Und daneben dann noch das Zitat von Eckart von Hirschhausen, dass es unheimlich schwierig ist, ehrenamtlich die Welt zu retten, während andere sie hauptberuflich zerstören. Also habe ich mich gefragt, was mache ich denn eigentlich von montags bis freitags, von morgens bis abends? Und ist es das, was ich eigentlich machen will, was mein Herz berührt, wofür ich morgens aufstehe? Und du, lieber Gabriel, hast mir das Ikigai-Konzept mal in einem unserer Spaziergänge näher gebracht, wo es ja um vier Dimensionen geht, nämlich diese Frage, worin bin ich gut, wofür werde ich bezahlt, was braucht die Welt, aber eben auch, was liebe ich eigentlich, was mache ich gerne? Und da in der Mitte von diesen vier Dimensionen ist eben mein Ikigai. Und da wurde mir mit diesen zwei Dingen total klar, wie Schuppen von den Augen gefallen, ja, natürlich mein Job. Ich muss meinen Job ändern, also muss in Anführungsstrichen, ich möchte meinen Job ändern, weil ich möchte, dass mein Job dazu beiträgt, die Welt zu retten, um es mal so esoterisch und groß auszudrücken und Teil der Lösung zu sein und nicht einfach nur irgendwas zu machen, was okay ist, aber letztlich nicht darauf einzahlt, was mir so klar geworden ist, was so entscheidend sein wird in den nächsten Jahren, dass wir die Kurve in der Klimakrise kriegen. Und ich habe mich also dann gefragt, wie kann ich durch meinen Job dafür sorgen, dass möglichst viel sich verändert, und habe dann festgestellt, naja, als Nachhaltigkeitsberater für Unternehmen kann ich einen viel größeren Einfluss ausüben als in meinem bisherigen Job und als ich individuell für mich als Mensch verändern kann.
Und so wurde Daniel von einem leidenden Angestellten für die digitale Transformation in einem Versicherungskonzern zu einem Nachhaltigkeitsberater und Speaker bei der Agentur 2020 für Nachhaltigkeit und Kommunikation, für die ich an dieser Stelle gerne kurz unbezahlte Werbung mache. Daniel und sein Team fragen sich nämlich täglich, wie gelingt die Transformation zum nachhaltigen Unternehmen? Mit ihrem eigens entwickelten Reifegradmodell für Nachhaltigkeit führen sie mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen systematisch durch die Herausforderungen und Komplexität des Themas. Ausgehend von der Fragestellung, wie nachhaltig der Betrieb bereits ist, über die Entwicklung sinnvoller Ziele bis zur Definition und Umsetzung konkreter Maßnahmen. All das gehört zum Handwerkszeug der BeraterInnen, ProjektmanagerInnen und RedakteurInnen der Agentur 2020. So gelingen sowohl Strategie und Umsetzung als auch Kommunikation und Bericht über Nachhaltigkeit und damit schlussendlich der nötige Wandel. So ein Jobwechsel ist natürlich eine große Entscheidung, mit Risiken verbunden und nicht mal ebenso nebenbei umgesetzt. Daniel gibt uns seine Erfahrungen mit, wie genau er den Schritt in sein Klima-Ikigai und einem sinnerfüllteren, grüneren Job geschafft hat.
Ja, als klar war, ich möchte meinen Job verändern, war natürlich gleichzeitig auch alles andere unklar. Also ich habe das tatsächlich in so einer radikalen Form in meiner Laufbahn nie gemacht, meinen Job verändert. Ich habe zwar meine Jobs regelmäßig tatsächlich gewechselt, mal ab und zu auch meinen Arbeitgeber, aber sowas habe ich noch nicht gemacht. Also habe ich erstmal auch darüber wieder viel recherchiert, gelesen und gelernt. Und die erste Frage, die ich mir natürlich stellen muss, wenn ich einen nachhaltigen Job wechseln möchte, ist, was kann ich eigentlich? Also welche Kompetenzen bringe ich dafür mit? Man muss nicht Nachhaltigkeit studiert haben, auch wenn es das inzwischen längst gibt als Studiengang und das auch immer mehr Menschen machen. Aber das habe ich auch nicht studiert. Ich habe mich natürlich in der Richtung fortgebildet. Das ist also sicherlich eine Sache, die auf jeden Fall sinnvoll sein kann, wenn ich zum Jobinhalt das Thema Nachhaltigkeit auch haben möchte. Ich kann natürlich aber auch das, was ich tue, einfach und was ich kann an Kompetenzen, was ich vielleicht bisher gemacht habe, auch bei einem nachhaltigen Unternehmen einsetzen. Und zwar dann nicht zwingend vielleicht für den Inhalt der Nachhaltigkeit, sondern vielleicht die digitale Transformation in einem nachhaltigen Unternehmen, was wirklich Nachhaltigkeit ernst nimmt, eben anwenden und so den Arbeitgeber nach Nachhaltigkeitskriterien aussuchen. Das heißt, diese zwei Dinge muss ich mich schon mal fragen, will ich etwas inhaltlich mit nachhaltiger tun oder will ich meinen Job, den ich bisher gemacht habe, in einem möglichst nachhaltigen Unternehmen tun und dabei helfen, dass das Unternehmen vielleicht noch nachhaltiger wird. Und da kann ich mich dann orientieren an verschiedene Faktoren, wenn ich nach einem nachhaltigen Unternehmen suche. Ein Faktor könnte beispielsweise sein die Mitgliedschaft im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, BNW, oder in vergleichbaren Verbänden wie dem Baum e.V. Etc. Da gibt es verschiedene, die eben ja auch Hygienekriterien, sag ich mal, haben, was so eine Mitgliedschaft angeht. Da ist also eine gewisse Prüfung dahinter. Und da kann ich insofern schon mal davon ausgehen, dass die zu den nachhaltigeren Unternehmen gehören. Ich kann auch Suchmaschinen verwenden für Jobs, die einen Fokus auf das ganze Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Unternehmen haben. Zum Beispiel Good Jobs ist eine solche, so ein Karriereportal für das Thema. Und da sollte ich mich mal als allererstes orientieren. Was gibt es da so eigentlich für Jobs? Was gibt es da für Unternehmen? Und mich dann natürlich auch auf deren Webseiten umschauen und versuchen nachzuvollziehen, ob die das denn wirklich ernst machen mit dem Thema Nachhaltigkeit und was die da so schreiben und ob das scheinbar Substanz hat und sich nicht nur um Bienchen, Blümchen und Bäumchen dreht.
Okay, es gibt also grundsätzlich zwei Routen, um seine Arbeitszeit zur Eindämmung der ökologischen Krisen einzusetzen. Entweder sucht man sich ein nachhaltiges Vorreiterunternehmen, bei dem man dann seine Fähigkeiten einsetzt, also ein reiner Arbeitgeberwechsel. Bei der Auswahl kann man neben den Verbänden, die Daniel angesprochen hat, auch noch tiefer recherchieren und dabei zum Beispiel die folgenden Fragen beachten, um den potenziellen Arbeitgebern hinsichtlich Nachhaltigkeit so richtig auf den Zahn zu fühlen. Erstens zum Geschäftsmodell. Mit welchen Produkten und Dienstleistungen verdient das Unternehmen Geld? Schaden oder nutzen diese Produkte und Dienstleistungen der Mitwelt eher? Und was ist die Vision für ein wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell? Zweitens zur Eigentums- und Machtstruktur. Wem gehört das Unternehmen und zu welchen Anteilen? Wer trifft die Entscheidungen? Und wie stehen diese Shareholder und EntscheiderInnen zur sozial-ökologischen Transformation? Drittens zur Finanzierung. Wie werden die Gewinne verwendet? Und kooperiert das Unternehmen mit allen Banken und Versicherern oder nur mit denen, die klare Ausschlusskriterien für neue Projekte zur Förderung fossiler Energieträger beschlossen haben? Viertens zum Lobbyismus. Für oder gegen welche Gesetze setzt sich das Unternehmen politisch ein, sei es öffentlich oder hinter den Kulissen durch Verbände, Thinktanks oder direkte Kontakte in die Politik? Fünftens zu Spenden. Gibt es Parteispenden oder andere Spenden seitens des Unternehmens oder der EigentümerInnen? Wenn ja, wie hoch und an wen bzw. welche Parteien? Sechstens zur Solidarität mit der Klimabewegung. Wie steht das Unternehmen zu den weltweiten Klimastreiks von Fridays for Future oder anderen Klimaprotesten? Und siebtens zu den Klimazielen und deren Umsetzung. Wie ambitioniert sind die Klimaziele des Unternehmens wirklich? Umfassen diese alle Emissionen, also Scope 1 bis 3? Wurde ein kompletter Ausstieg aus der Verbrennung oder Ermöglichung der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas beschlossen? Die zweite Route, die Daniel erwähnte, besteht darin, sich einen waschechten Nachhaltigkeitsjob zu suchen, der unmittelbar an der sozial-ökologischen Transformation mitwirkt. Das Portal Good Jobs hat Daniel ja bereits erwähnt. Eine Auswahl weiterer Jobportale für grüne Zukunftsjobs habe ich euch in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Aber auch für alle Zuhörenden, die nicht gleich eine so große Entscheidung wie einen Jobwechsel in Betracht ziehen möchten oder können, hat Daniel zum Ende dieser Podcast-Folge noch ein paar Handabdruckideen und Empfehlungen im Gepäck.
Meine Lieblingstipps in Sachen Handabdruck, da gibt es eine ganze Menge. Also eine Sache fällt mir direkt ein, das ist die Klimaschutz-Roadmap der Employees for Future. Das sind also Angestellte aus verschiedensten Unternehmen, die sich gefragt haben, was können wir eigentlich in unserer Funktion als Angestellte machen, haben daraus in ehrenamtlicher Form eine echt coole Roadmap gebaut, die also ganz, ganz viele Maßnahmen enthält, die man so tun kann als Unternehmen und wie ich als Angestellte eben das beeinflussen kann, ja, was ich da alles in Bewegung bringen kann, mit wem ich mich zusammentun sollte, bei wem ich in meinem Unternehmen gewisse Dinge nachfragen kann, ob das Strom, Licht, Wärme, Heizen ist, Mobilität etc. Das ist also eine richtig coole Mischung aus Themen, die ich in meiner Organisation, in meinem Unternehmen voranbringen kann. Und der wichtigste Tipp ist wahrscheinlich vor allem darüber reden, mit anderen Menschen in den Austausch kommen und merken, dass die sich auch Sorgen machen. Ne? Das ist ja eigentlich so das typische Phänomen, dass wenn wir glauben, die anderen sind irgendwie immer dagegen oder sowas, das ist ja gar nicht so, sondern die anderen machen sich genauso Sorgen und indem wir uns darüber austauschen, merken wir, dass wir vielleicht auch Dinge tun könnten, vielleicht Dinge gemeinsam machen können. Das sind dann aber auch so Sachen wie Vorbild sein. Es gibt ja diese Effekte, dass wenn ich bei mir auf meinem Dach mit Photovoltaik anfange, dass in der Nachbarschaft immer mehr entstehen. Das habe ich selber bei mir in der Nachbarschaft auch gemerkt. Ich habe zum Beispiel auch meine Nachbarn darüber informiert, dass wir eine Wärmepumpe uns angeschafft haben und ein Nachbar hat es auch nachgemacht. Also ne, das sind so Effekte, die ich erreichen kann, indem ich darüber rede und anderen davon erzähle oder darüber schreibe. Zum Beispiel habe ich auch auf LinkedIn irgendwann angefangen, darüber zu schreiben. Ich war vorher aber nie auf Social Media nennenswert aktiv, habe auch nicht schreiben gelernt oder sowas, sondern habe das einfach mal gemacht und das hat auch etwas beeinflusst. Also Kommunikation mit anderen Menschen ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Handabdrucktipps überhaupt.
Apropos Klimakommunikation. Zu dem Thema haben die NGO Klimafakten.de und ich ja einen eigenen Podcast produziert. Er heißt Über Klima sprechen und ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Hört da unbedingt mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie man mit seiner Familie, mit NachbarInnen und Bekannten konstruktiv übers Klimathema sprechen kann. Und wenn ihr jetzt noch mehr Tipps, Ideen und weitere Positivbeispiele rund um den Klimahandabdruck haben wollt, dann holt euch mein Buch Hoch die Hände Klimawende. Entweder als gedrucktes Exemplar vom Verlag Edition Michael Fischer oder auch als Hörbuch. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Vergrößerung eures Handabdrucks. Und denkt bitte immer wieder an das schöne Zitat von Eckhard von Hirschhausen. Das Wichtigste, was ein Einzelner jetzt tun kann, ist, kein Einzelner zu bleiben. Bündelt also die Kräfte. Werdet am Arbeitsplatz aktiv und auf den Straßen laut. Nehmt die Dinge selbst in die Hand, die von einigen neoliberalen und konservativen PolitikerInnen blockiert oder verzögert werden. Jetzt ist die Zeit, sich beherzt zu engagieren. Später ist es zu spät. Und Hoffnung entsteht durch Handeln, nicht andersherum. Mein Name ist Gabriel Baunach. Ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal im ClimAware Podcast.